Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Das Internationale Poesiefestival in Berlin ist das größte Lyrikfest Europas. Seit 25 Jahren holt das Festival internationale Stimmen der Dichtkunst in die Hauptstadt. In diesem Jahr mehr als 150. Doch welche Rolle kann das Gedicht noch spielen in dieser krisenhaften Gegenwart? Antworten gab es reichlich. Außerdem in dieser Sendung, die große Summer Exhibition in London stellt auch Kunst von Laien aus. Das Droste-Festival bei Münster kümmert sich in diesem Jahr um die Themen Besitz, Macht und Umverteilung. Und der Kulturkampf in den USA wird auch in der Kulturkritik ausgefochten. Es geht um eine Bronzestatue einer ganz gewöhnlichen schwarzen Frau auf dem Times Square in New York. Dem Gedicht traut man ja schon zu, sich gegen alle guten oder bösen Vereinnahmungsversuche als widerständig zu erweisen. Einer brutalen Wirklichkeit hält es den kunstvollen Schleier der Sprache entgegen. Der politischen Indoktrinierung oder der Bedrohung durch manipulative KI, die Lücken im Text, die nur ein lesender, zuhörender Mensch mit Sinn füllen kann. Allerdings aus diesen Gründen gilt Poesie auch als schwierige Kunstform. Zu Unrecht, wie Cornelius Wüllenkämper erfuhr, der das Poesiefestival in Berlin für uns besucht hat. Am Wochenende ging es zu Ende und hatte Geist, Witz und ungeheure akustische Brillanz zu bieten.
The birds dubbed the news subdural cerebral cerberus da-di-da, da-di-da. They beat da-di-da.
In ihrem hier erstmals öffentlich vorgetragenen Gedicht ließ die preisgekrönte belarussische Lyrikerin Valjina Mord Worte wie Faustschläge klingen. Gewidmet ist ihr Text dem Künstler Raman Bandarenka, der bei Protesten gegen Lukaschenkos Wahlfälschung von Sicherheitskräften erschlagen wurde.
How can it make sense that a young person can...
Man kann keinen Sinn daraus erschließen, wenn ein junger Mensch in seiner Heimatstadt erschlagen wird und auch nach seinem Tod nie Gerechtigkeit erfährt, sondern stattdessen Journalisten, die über die Trauernden berichten, festgenommen werden. Sprache allerdings ist das Versprechen, Sinn zu stiften und Worte für etwas zu finden. In meinem Text verweigere ich mich diesem Sinn und verlasse mich stattdessen auf Klang und Rhythmus. So muss ich der Sprache keinen Sinn, keine Logik abbringen für etwas, das absolut unverständlich ist und das wir nicht akzeptieren sollten.
Um die poetische Verhandlung kollektiver und individueller Obsessionen und Traumata, um gute und böse Verzauberungen ging es auch beim Abend über Writing Ghosts in der Rotunde eines ehemaligen Krematoriums in Berlin-Wedding. Die noch sichtbaren Urnenkammern im Mauerwerk sorgten für atmosphärische Aufladung, allerdings nicht morbider Art, sondern zuweilen humorvoll spielerisch und stets voller Aufbegehren gegen den Tod. Die koreanischstämmige Dichterin Diana Koinyen las ein disruptives Gedicht über den Suizid ihres Bruders. Ihren Text hatte sie beim Schreiben auf dem Blatt um dessen weiße Silhouette formiert und machte beim Vortrag so sein körperliches Verschwinden klanglich erfahrbar.
What has a form but no sound? There is no sound for everyone, not if everyone has a sound. There is no sound, for there is no sound there, for everyone is there. Anyone between the sound and the silence, some solitary figure ambling along the...
Weniger geisterhaft und dafür äußerst lebendig und greifbar ging es dann in der Festivalsektion Writing Sports zu. Hier kamen Autorinnen und Autoren zu Wort, die sich praktisch oder sprachlich dem Sport verschrieben haben. Beim US-amerikanischen Autor Rowan Phillips etwa werden Basketball und Fußball zum Paradigma des Schreibens, weil sie, wie die Metrik in der Dichtung, Regeln vorgeben, die befolgt oder gebrochen werden können.
Beim Sport und beim Schreiben geht es um Talent und darum, etwas auf den Punkt zu bringen. Letztlich gilt es, Räume zu beanspruchen, im praktischen und im übertragenen Sinn. Beim Fußball zum Beispiel haben Spieler und Mannschaften ihre eigene Art und Weise, Räume auf dem Spielfeld zu erschließen. Auch beim Schreiben geht es darum, Räume zu entdecken, sie zu öffnen. Wie beim Sport braucht es dazu Talent und einen eigenen Stil, der einen dann manchmal auch dazu bringt, Dinge zu schreiben, die man überhaupt nicht vorausgesehen hat.
Geradezu klassisch ging es am Sonntagnachmittag dann bei der traditionellen Lesung im Buchengarten der Akademie der Künste zu, mit namhaften Stimmen wie Joko Tawada, Kerstin Preivus oder Marion Poschmann. Lutz Seiler brachte prägnant das Eigentümliche der Lyrik auf den Punkt.
Im Grunde ist die Exklusivität des Gedichts und sein Alleinstellungsmerkmal darin begründet, dass es sehr schlecht kommerziell anschließbar ist. Also es ist sein anarchistisches und utopisches Potenzial. Trotzdem überlebt es die Jahrhunderte nach wie vor.
Der langjährige Hansa-Verleger und Dichter Michael Krüger dagegen beschrieb leichtfüßig den lebensechten Mehrwert der Dichtkunst so.
Man kann morgens eins lesen und ändert den gesamten Tag. Und wenn man abends dann noch eins liest, dann wird man sogar ein guter Mensch. Kein besserer, aber ein guter.
Das Poesiefestival holte mit einem erfinderisch kuratierten und wohl austarierten Programm die Lyrik aus der Schreibstube in die Öffentlichkeit und machte sie zum kollektiven Erlebnis. Festivalleiterin Katharina Schultens wies in ihrer Abschlussrede in der Nacht der Poesie darauf hin, dass Dichtung ein Augenblick der Freiheit sei, weil sie kein Programm, kein Ziel und keinen Zweck verfolge. Dass gerade darin ihr Potenzial liegt, in freier Rede die Welt zu verändern, führte das Festival vielstimmig, unterhaltsam und überraschend vor.
Cornelius Wüllenkemper berichtete aus Berlin. Das Droste-Festival in Havixbeck bei Münster hat alles, was ein zugkräftiges Festival braucht. Einen großen Namen, den der berühmten Dichterin Annette Droste-Hülshoff, die hier lange lebte, deren höchst romantischen Geburtsort, nämlich das Wasserschloss Burg Hülshoff samt Droste-Teehäuschen und Parklandschaft, in dem seit langem auch das Literaturzentrum beheimatet ist, und dessen erfindungsreiche Leitung die Literatur zu einem Medium für alle oder möglichst viele machen will und sich mit dem Droste-Festival in diesem Jahr höchst gegenwärtig mit Besitz, Macht, gesellschaftlicher Ungerechtigkeit oder Umverteilung auseinandersetzt. Die Programmleiterin des Festivals und stellvertretende künstlerische Direktorin des Literaturzentrums, Jenny Bohne, habe ich heute Nachmittag gesprochen. Frau Bohne, nicht jede erbt ein Wasserschloss, aber morgen Abend, wenn es mit der Künstlergruppe Badabem aus Münster losgeht, wird es genau darum gehen, ums Erben. Das ist ja auch unter Gerechtigkeitsaspekten ein derzeit heiß diskutiertes Thema.
Genau, und das ist natürlich wichtig für uns ein Thema, weil Droste auf der einen Seite natürlich eine sehr privilegierte Person war als Erbin, auf der anderen Seite als schreibende Frau nicht ganz so privilegiert wie ihre schreibenden Kollegen, männlicher Variante. Und wir als Stiftung ja das Erbe Drostes, also einmal ihre künstlerische Praxis, aber wirklich auch die Häuser, also Haus Rüschhaus, den späteren Wohnort und Burg Hülshoff besitzen und diese Häuser öffnen wollen. Und ich kann schon so viel verraten, am Ende des Festivals kann man auch ein ganz kleines Stückchen Burgpark gewinnen, und zwar in Form einer Bank mit einer Plakette. Also wir geben ein bisschen als besitzende Erbengemeinschaft, Stiftung auch etwas ab. Das Festival ist gleichzeitig auch ein Spiel und alle Personen können an diesem Spiel teilnehmen. Und am Schluss gibt es eben diese Bank zu gewinnen im Burgpark.
Dass Sie das Festival sehr spielerisch und auch sehr unterhaltsam aufziehen, ist an den vielen lustigen Überschriften im Programm schon abzulesen. Gehe direkt auf Los, heißt es da, Making, Faking Money oder die glücklichen Arbeitslosen, oder man kann an einem Vonopoly-Spaziergang in Münster teilnehmen. Was hat es damit alles auf sich?
Wir haben verschiedene Künstlerinnen eingeladen, unterschiedlicher Sparten, Autorinnen, Performance-Künstlerinnen, bildende Künstlerinnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dabei ist ein sehr unterschiedliches Programm herausgekommen. Zum Beispiel Gehe direkt auf Los, ist ein Spaziergang mit unserer Hauskünstlerin. Oder was Sie eben auch angesprochen haben, eine Gesprächsrunde, die am Samstag im Rüschhaus stattfindet. Die glücklichen Arbeitslosen, den Titel habe ich mir geklaut von einem der Gesprächsteilnehmer, und zwar Guillaume Paoli, der in den 90ern das schriftlich und künstlerisch performativ in die Welt brachte, diesen Titel. Und so geht das Festival mit dem Thema in verschiedenen Ebenen um. Making Faking Money ist zum Beispiel ein Illustrationsworkshop mit Susi Bums, die das ganze Festival mit ihren Illustrationen bestückt hat. Auch die geldschmeißende Droste, die man gerade in Münster, wenn man dort lebt, überall auf Plakaten sehen kann.
Dass das Spiel, auf das Sie mit Vonopoly rekurrieren, Monopoly zum Zeiten seiner Erfindung gar nicht auf das Anhäufen von Reichtum gemünzt war, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Aber vielleicht wissen auch nicht alle, dass die Erfinderin des Vorläufers von Monopoly, The Landlord's Game, eine Frau war. Das klären Sie auch auf.
Darum geht es uns eigentlich. Wir haben uns sozusagen den Titel The Landlord's Game von ihr geliehen. Das war Elizabeth Maggie Phillips, eine US-amerikanische Aktivistin und Erfinderin. Und sie hat eben am Anfang des 20. Jahrhunderts Landlord's Game erfunden. Aber im Gegensatz zu Monopoly gab es auch eine zweite Spielregel, und zwar die der Umverteilung. Phillips wollte nämlich zu der Zeit darauf hinweisen, das ist die Zeit, in der auch solche Personen groß werden wie Rockefeller. Das war eine neue Begebenheit, dass Leute so viel Geld anhäufen. Und Phillips wollte eigentlich ein erzieherisches, ein pädagogisches Spiel auf den Markt bringen. Das wurde ja aber von Parker Brothers eigentlich geklaut und dann unter Monopoly, unter der vereinfachten Form, also das scheinbar harmlose Vergnügen des Turbokapitalismus für die ganze Familie, auf den Markt gebracht. Und wir nehmen dieses Spiel und machen jetzt nicht genau das Gleiche, sondern haben das mit Chris Möller und Susi Bums gemeinsam angepasst auf die Region und ein paar neue Spielregeln erfunden. Und zwar treten die Commoners gegen die Landlords an. Aber jede spielende Person darf sich auch immer entscheiden, auf die andere Seite zu wechseln. Also möchte man Geld nur für sich anhäufen oder Geld für viele. Das Schöne ist, dass das Spiel nicht nur im Rahmen des Festivals, also in Münster und im Münsterland zu spielen ist, sondern auch eine DIY-Paket auf der digitalen Burg zum Herunterladen gibt, und zwar digitale-burg.de, und da ins Studio gehen. Wer hat die Moneten, heißt das Spiel, und da findet man den ganzen Satz zum Ausdrucken und Basteln.
Umverteilung in echt und im Spiel. Programmleiterin Jenny Bohne über das Droste-Festival, das die Themen Macht, Besitz und Gerechtigkeit verhandelt, ab morgen Abend. Mit dem Protestslogan No Kings gingen am Wochenende in über 2000 Städten zwischen New York und Los Angeles Millionen Menschen auf die Straße, um gegen Donald Trumps autokratische Politik zu demonstrieren. Zu dieser Politik gehört ein Kulturkampf, den der US-Präsident gegen alles Woke führt. Die MAGA-Bewegung hat inzwischen die ganze Breite der amerikanischen Zivilgesellschaft im Visier, die als Künstler, Universitätsprofessorinnen, Umweltschützer, Richter, schwarze Bürgerrechtsaktivistinnen oder Transgender-Gruppen nach wie vor gegen Rassismus und Diskriminierung ihre Stimme erheben. Dass dieser Kulturkampf inzwischen auch die Kunst selbst erreicht, zeigt das Beispiel Thomas Price. Der britische Künstler schuf die überlebensgroße Figur einer schwarzen Frau, die bis gestern am Times Square in New York stand. Der Meinungskampf umtoste sie ähnlich stark wie der Verkehr. Welche Rolle speziell der Ausdruck Black Fatigue darin spielte, erklärt Andreas Roberts.
Da steht sie, in T-Shirt und Jeans, groß, schwarz und monumental, mit den Händen auf den Hüften und schaut ruhig in die Ferne. Ihre Haltung erinnert mit einem Augenzwinkern an Michelangelos David. Fast 4 Meter groß ist Thomas Prices schwarze Bronzefrau mit dem poetischen Titel Grounded in Stars. Auf der offiziellen Times Square-Webseite heißt es, die Skulptur breche aufgrund ihrer Größe und Haltung tradierte Vorstellungen darüber, was eine triumphale Figur ausmacht, und stelle gleichzeitig die Frage, wer durch Monumentalisierung unsterblich gemacht werden sollte. Diese Frage wird in regierungsfreundlichen Medien nur scheinbar beantwortet. Moderator David Marcus fragt auf Fox News, was diese wütende, gewöhnliche schwarze Frau denn gemacht habe, dass sie so ein Denkmal verdiene. Für ihn ist die Skulptur eine physische Repräsentation des Netzes, in das sich die Linken durch ihre Wokeness verstrickt hätten. Ein anderer Fox News-Moderator kommentiert sarkastisch, danach sollen wir streben, anonym und fett, es ist eine DEI-Statue. Gemeint sind mit der Abkürzung die Vielfalt-, Fairness- und Inklusionsinitiativen, die für die MAGA-Propaganda zum Feindbild Nummer 1 wurden. Anstatt nach dem kulturellen Kontext von Monumenten zu fragen, stellen sie lieber die Statue selbst in Frage. Als sei die Skulptur eben kein Kunstwerk, das das Monumentale zum Thema macht. Dass diese völlig gewöhnliche schwarze Frau mit ihrer gewöhnlichen Figur, ihren geflochtenen Zöpfen und unspektakulären Klamotten ein solcher Aufreger werden konnte, sagt viel über den Zeitgeist in den USA aus. Und die Angriffe kommen nicht nur von rechts, sondern auch aus der schwarzen Fitness- und Lifestyle-Community, die in der übergewichtigen Bronzefrau nur die Wiederholung eines hässlichen Klischees sieht. Verdrehter kann ein Argument nicht sein. Auf einer weitaus subtileren Ebene postulieren Kunstkritiker und MAGA-Ästheten plötzlich, die Öffentlichkeit sei von schwarzer Kunst gesättigt. und es sei dringend Zeit to move on. Sie sprechen von Black Fatigue, ein weiterer Begriff, der aus dem Kontext gerissen und als Waffe benutzt wird. Von der Soziologin Marie Frances Winters geprägt, bezeichnet er eigentlich einen lähmenden Erschöpfungszustand, den schwarze Menschen oft empfinden, die täglich institutionalisiertem Rassismus, Mikroaggressionen und ständigem Leistungsdruck ausgesetzt sind. Nun wird er plötzlich auf Weiße angewandt, die durch die ständige Repräsentation schwarzer Körper im öffentlichen Raum traumatisiert würden. Wokeness, DEI-Propaganda, Black Fatigue, diese Begriffe werden strategisch platziert, um schwarze Kunst als ein temporäres Phänomen zu diskreditieren und aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Dass die Mehr der weißen Black Fatigue eine Lüge ist, zeigt sich schon daran, dass alle vier großen Museen in New York gerade sehr erfolgreich Soloausstellungen schwarzer Künstler zeigen. Seit gestern steht Grounded in Stars nicht mehr auf dem Times Square. Die Figur war von vornherein als temporäres Kunstwerk gedacht. Die Organisatoren sprechen von einem großen Erfolg für Kunst im öffentlichen Raum. Wie lange sich New York diesen Freigeist noch leisten kann, ist allerdings fraglich. 36 Millionen des Bundeskulturhaushaltes hat Donald Trump schon mal für seinen Heldenstatuenpark hinterm Weißen Haus abgezwackt. Es ist unwahrscheinlich, dass Thomas Price dort vertreten sein wird.
Dessen Skulptur einer gewöhnlichen schwarzen Frau ist Teil des US-Kulturkampfs geworden, Andreas Roberts berichtete. Eine besonders demokratische Institution in Sachen Kunst ist die legendäre Summer Exhibition der Royal Academy in London. Praktisch jeder und jede kann dafür eigene Kunstwerke einreichen. 18.000 waren es in diesem Jahr. In einem aufwendigen Prozess wurden dann 1.600 Arbeiten ausgewählt. Hobbymaler haben ebenso eine Chance wie junge, aufstrebende Künstlerinnen, dann neben britischen Ikonen wie Tracy Emin ausgestellt zu werden. Ein Highlight des Londoner Kunstsommers ist das ebenso wie eine über 250 Jahre alte Tradition. Franziska Hoppen hat die Schau gesehen.
Gleich neben Londons wuseligem Piccadilly Circus befindet sich die Royal Academy of Arts in einem 360 Jahre alten Gebäude, das mit seinen opulenten Säulen und Wandgemälden fast wie ein römischer Tempel wirkt. Allein dafür könnte man sagen, lohnt sich ein Besuch. Doch besonders viel zu sehen gibt es, wenn darin die Summer Exhibition ihre Tore öffnet, so wie jetzt. Chefkuratorin Cynthia Berry rechnet vor.
From the open submission, we had 18,000 submissions and they get
Wir hatten 18.000 Einreichungen. Nach der ersten Runde der digitalen Auswertung sind dann noch knapp 2.000 Kunstwerke übrig geblieben. Danach noch etwa 1.000 und ich denke etwa 500 der Bilder, die nun hängen, sind von Künstlern, die hier zum ersten Mal ausgestellt werden. Das macht zusammen mit den Werken der extra eingeladenen Künstler insgesamt 1.700 Bilder, Installationen und Modelle, die bis unter die Decke hängen, von ihr baumeln oder sich lange Tische entlang stapeln. Neue Kunstwerke der provokanten Turner-Prize-Gewinnerin Tracy Emin hängen da, neben den Zeichnungen noch völlig unbekannter. Intime Porträts neben Fotografien englischer Strandbäder, Skizzen von Treppenhäusern, gegenüber von Lichtinstallationen. Klein, neben überdimensional, schwarz-weiß, zusammen mit Schrill. Alles zu erfassen scheint unmöglich, sagt auch Cynthia Berry. Ich finde immer noch Kunst hier, die mich überrascht. Jedes Mal, wenn ich durch die Galerie laufe, gibt es da etwas, das ich vorher noch nicht entdeckt hatte. Das liebe ich an der Summer Exhibition und ich hoffe, dass Besucher das auch erleben. Kunst, die sie vielleicht nicht wahrgenommen hätten, die sie jetzt aber zum Denken anregt.
Makes an impression on them and, you know, challenges them and makes them think.
Ausgewählt werden die Werke von einer wechselnden Jury aus Künstlerinnen und Künstlern seit mittlerweile mehr als 250 Jahren schon. Zur Tradition gehören auch ein antiker Hocker, auf dem die Werke zur Betrachtung einzeln aufgestellt werden, oder Brühe nach Geheimrezept, die Jury stärken soll. Denn 7 Tage lang tun sie nichts anderes, als tausende Einsendungen unter die Lupe zu nehmen. Diesmal war auch Cara Turing als Jurymitglied dabei, deren eigene Bilder ebenfalls ausgestellt werden.
You don't know who these people are. You're just looking at this work.
Man weiß ja nicht, wer diese Leute sind. Man schaut sich einfach die oft sehr hochwertigen Arbeiten an. Das ist ein sehr egalitärer Weg zu einer Ausstellung. Und deren Arbeit mixt man dann mit der von Mitgliedern der Royal Academy und anderen Künstlern. Jedes Jurymitglied richtet dann einen eigenen Raum aus. In Turings etwa spiegelt sich das Thema Konflikt wieder. In Porträts von Jungs in einer Flüchtlingsunterkunft, in Zeichnungen von Kampfjets, Bunkern und Explosionen, aber auch von Körpern, die mit Krankheit kämpfen. Als Jury bekäme man ein gutes Gefühl dafür, sagt Turing, was die Bevölkerung gerade beschäftige.
I looked at everything that was sent in and it sort of took a sort of you get a good sense of the nation and how they're feeling.
Das übergreifende Thema der diesjährigen Ausstellung ist Dialog. In Anlehnung an eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft, sagt die Royal Academy. Ganz direkt nehmen etwa die großen schwarzen Bälle von Künstler Ryan Gender das Gespräch auf. Auf ihnen stehen provokante Kinderfragen. Wann weiß man, dass man recht hat? Wie viel ist viel? Wovon träumen Tiere? Es ist eins von 1700 Werken, das noch bis Mitte August zum Dialog einlädt. Rund 200.000 Besucher werden erwartet.
Franziska Hoppen über die Summer Exhibition in der Royal Academy of Arts in London. Die militärische Eskalation im Nahen Osten hat auch Auswirkungen auf kulturelle Veranstaltungen, die jetzt abgesagt wurden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
So werden die Aufführungen des Gastspiels Terribly Human im Rahmen der internationalen Schillertage am Nationaltheater in Mannheim am 21. und 22. Juni nun nicht stattfinden. Das teilte das Nationaltheater heute mit. Durch die Sperrung des Luftraums über Israel sei es der KünstlerInnengruppe nicht möglich, von Israel nach Deutschland zu reisen. Auch die Vertical Dance Company aus Israel sagte ihren Auftritt in Chemnitz ab. Das Ensemble sollte morgen an der Eröffnung des Internationalen Festivals für zeitgenössischen Tanz teilnehmen. Auch die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin werden vorerst angesichts der verschärften Lage im Nahen Osten nicht stattfinden. Geplant ist nun, in den kommenden Wochen zu einem späteren Zeitpunkt zusammenzukommen, um gemeinsam im Gespräch zu bleiben. Der Choreograf Christian Spuck erhält den mit 20.000 Euro dotierten Deutschen Tanzpreis 2026. Spuck war von 2001 bis 2012 Hauschoreograf des Stuttgarter Balletts und übernahm danach die Leitung des Balletts in Zürich. Seit der Spielzeit 23/24 ist er Intendant des Staatsballetts Berlin und hat das Ensemble dort nicht nur personell aufgebaut, sondern auch in kurzer Zeit aus einer langen Krise herausgeführt. Montags haben viele Museen geschlossen, nicht aber der Pariser Louvre. Gestern allerdings standen viele Touristen dennoch vor geschlossenen Türen. Der Grund, das komplette Personal war recht spontan aufgrund von Erschöpfung bis in den frühen Nachmittag in den Streik getreten. Die Beschäftigten weigerten sich aufgrund von angeblich unkontrollierbaren Besucherzahlen und chronischem Personalmangel, ihren Dienst anzutreten. Damit wollte das Personal offenbar auch auf den Renovierungsplan aufmerksam machen. Bis 2031 ist ein neuer Eingang an der Ostseite vorgesehen. Vorgestellt worden war er erst vor wenigen Monaten vom französischen Präsidenten Macron, um Probleme im Betrieb des Louvre zu beheben. 6 Jahre könne man allerdings nicht mehr auf die Maßnahmen warten. Viele Gemälde litten schon jetzt unter den Klimaunterschieden in den Gebäuden. Außerdem sei das Museum nicht mehr wasserdicht. Ach, schon wieder, war die eher gelangweilte Reaktion der österreichischen Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf eine Falschnachricht über ihren angeblichen Tod auf der Plattform X. Zahlreiche deutschsprachige Nachrichtenportale hatten daraufhin direkt darüber berichtet. Es sei damit schon das 2. Mal, dass sie für tot erklärt worden sei, so Jelinek weiter. Ist schon letztes Jahr passiert. Ich lebe noch. Gestreut hatte die Nachrichten der Italiener Tommaso De Benedetti, der sich in den sozialen Medien als Gymnasiallehrer in Rom ausgibt und seit Jahren sozusagen im Nebenberuf Todesmeldungen vorzugsweise von Literaten verbreitet, die sich als falsch herausstellen. Zuletzt war auf diese Weise Daniel Kehlmann fälschlicherweise für tot erklärt worden. Was ihn dabei antreibt, darüber kann man bisher nur mutmaßen, sei es die Anfälligkeit der sozialen Medien für Fakes, sei es der Gefallen daran, Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn auch nur für eine kurze Weile.
Danke, Antje Allrocken. Und das war Kultur heute. Nach uns und den Nachrichten gibt es die Information am Abend und darin der Iran weiter in der Defensive, viele Tote in Kiew und der entlaufene Puma in Sachsen-Anhalt. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.